dass wir uns treffen können. Wir sind verwaist. Unser Pastor ist nicht da. Der ist unterwegs. In meiner Heimat. Ja, aber wir sind da. Wir freuen uns, dass wir dem Herrn mit uns im Herzen haben. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ja. Und so wie alle Gottesdienste möchte ich euch also mal also begrüßen mit Verse aus dem Kolosserbrief. Zwei Verse, die Kolosserbrief Kapitel 3, die Verse 16 und 17. Solche Verse, die uns begleiten sollten, also in der Stunde, die wir zusammen verbringen werden, mit ihm und alles und untereinander zusammen. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott, dem Vater, durch ihn. Ja, und wir sind froh, wir sind dankbar, auch dass die Familie Weise unter uns ist, wird auch dem Volke am Wort dienen und Becky wird also für uns spielen, das ist so, so schön. Ja, dann können wir dann also wirklich mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singen. Das ist so schön. Ja, das werden wir auch tun. Und was wichtig ist, also schreibt also mal also der Paulus, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Ja. Und ihr kennt also mal also im Johannes, der Kapitel 1, ne? Und das Wort wurde Fleisch. Ja, und das Wort ist Jesus Christus. Und deshalb sind wir also mal also wirklich versammelt, dass wir also mal hören, was der Herr zu sagen hat. Dass wir erfreut, dass wir ihn loben, preisen, aber dass wir wirklich beten sollten, dass Reden und das Hören gesegnet wird, ja, Herr von ihm. Ja, ich möchte kurz beten und vielleicht können wir dann kurz aufstehen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du da bist. Dass du deine Gemeinde begleitest, auch in diesen Stunden, und dass du also wirklich verherrlicht wird durch uns, durch unseren Lobgesängen und geistlichen Liedern, aber durch dein Wort, die uns erfreut. Danke dafür und schenk Gnade für das Reden und das Hören und das Singen. Ja, Herr, du bist der Herr, du bist unser Gott und wir danken dir dafür. Amen. Ja, dann wollen wir dann vielleicht auch stehen. Lied Nummer 2 in den blauen Liederbuch. Seht unsere Gott. Lied Nummer 2. Schön. Jetzt können wir uns hinsetzen. Ja, ich möchte euch alle grüßen, auch unsere Gäste, die also heute gekommen sind. Die Elena ist wieder unter uns, das ist aber schön. Danke, herzlich willkommen. Ja, und die Familie Weise aus Nürnberg. Ja, habt ihr also mal also eure Gemeinde also Weisen also auch gelassen? Ja, aber schön, dass sie uns also unterstützen. Ja, und ich grüße dich auch. Ich weiß nicht mehr deinen Namen nochmal. Sandra, ja, Sandra, Entschuldigung. Ja, grüße Sandra, ja, aus Dormitz, ja. Ja, schön. Jetzt wollen wir dann also euch also mal also auch mitteilen, was passiert also mal also die Woche. Also am Dienstag, wenn Gott will und wir leben, dann wollen wir dann uns um 18 Uhr also auch in dem Männergebet. Ich weiß nicht, also, ob Männer noch da sind, die also Freude haben, also mal zum Gebet um 18 Uhr also in die Gemeinde. Ne? So Mittwoch auch am 30. August um 9.30 Uhr auch Frauengebetszeit. Gehe ich davon aus, dass das auch funktioniert. Ja, und am Freitag werden wir dann also am 1. September eine Bibelstunde mit Martin Langstädtler, der da war letzten Sonntag zum Predigen. Der wird wiederkommen, also mal also uns auch die Bibelstunde halten. Ja, also Freitag, 1. September um 19 Uhr mit Martin. Herzliche Einladung. Ja, und nächsten Sonntag, dann haben wir also einen Gottesdienst. Und dafür bitte ich also, dass wir also mal also, wenn der Herr das möchte, dass wir einen Klavierspieler auch bekommen. Das wäre schön. Ja. Ja, also am Freitag und Samstag, der 15. und 16. Jet-Wochenende in Erlangen. Also der Daniel hat eine bestimmte Person schon angesprochen. Ich glaube, Deborah, bist du schon angesprochen? Also dann wird also der Daniel auch mehr dazu was sagen. Oder kannst du was sagen zum Jet-Wochenende? Nicht mehr. Nichts mehr als ich? Gut. Ja. Gut. Also, ich weiß nicht mehr, als was er mir gesagt hat. Ja, vielleicht weißt du mehr, Deborah, was Jet-Wochenende ist?
Nee, ich weiß jetzt nur, dass es an dem Wochenende ist und das ist für junge Erwachsene.
Für junge Erwachsene, ah ja, okay. Also für Rentner ist nicht geeignet. Gut, also Jet-Wochenende und am 17.09. hat Marc also uns eingeladen, also das sind 5-jährige Jubiläum, also in Neue Markt. Natürlich klar, das ist also ein bisschen ungünstig, weil das ist also erstmal, also fängt also um 10 Uhr am Sonntag im Gottesdienst. Also wenn wir dann alle gehen würden, dann müssen wir alle zuschließen. Aber Nachmittag also gibt es also auch weiter. Wenn ihr also mal Informationen haben wollt, also für diesen also, Jubiläum, dann könnt ihr mich also mal anschreiben. Dann werde ich euch, aber ich glaube, die Mitglieder haben schon bekommen, ne, was passieren wird, also mit Marc. Ja. Ja, das wäre also für den 16. September, also es ist schon also fast Mitte September, oder schon Mitte September. Ja. Unsere Frauen haben also neue geregelt, also dem Küchensystem. Ich weiß nicht, also vielleicht kann es jemand was dazu sagen. Also es gibt also mal also für die Küche vor dem Gottesdienst und nach dem Gottesdienst. Wir sind froh, wenn wir uns also nach dem Gottesdienst also treffen, dass wir also ein bisschen Kuchen haben, dass wir also Kaffee trinken oder was trinken und dass wir also miteinander uns also austauschen. Das ist sehr schön und das gehört auch dazu. Ne? Aber es ist ein bisschen Arbeit und deshalb also gibt es also mal also zwei Personen, die zuständig also für dem Küchenteam vor dem Gottesdienst und nach dem Gottesdienst. Also die Gisela wird also mal also alles organisieren, also vor dem Gottesdienst und die Barbara, also nach dem Gottesdienst. Also es gibt so zwei Listen, die mit den Aufgaben, also was zu tun ist, könnt ihr euch also anschreiben, also wenn ihr so Freude habt, also ein bisschen zu mitzuarbeiten. Nur wenn ihr Freude habt. Ja, gut, und das wäre es also für den neuen Küchenteams, also Ansage. Ja, Geburtstage habe ich in meiner Liste nicht, aber gestern, Sandra, du hast keinen Geburtstag gehabt. Ja, nee, nee. Ja, und bei euch also, in der Familie weiß ich auch nicht. Na, gut. Ja, schön. Ja, das ist also mal so wichtig. Und jetzt wollen wir dann einen Monatsvers lesen, die uns auch, die wir mitnehmen. Das ist der letzte Vers, der letzte Tag, also mal also in diesem Monat. Und wir wollen nach der Übersetzung, glaube ich, nach dieser Übersetzung, lesen laut zusammen zweimal. Ja, dann ist es wichtig, dass wir also mal also uns prägen, was der Herr uns sagen möchte. Ja, also wir sprechen laut diesem Vers, Römer Kapitel 12, Vers 4 bis 5. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus. Römer Kapitel 12, Vers 4 und 5. Ja, ja, das ist die Gemeinde. Ja, wir sind also mal so viele Glieder und wir haben nicht dieselben Tätigkeit. Das ist klar, das ist auch in der Welt auch so. In einer Firma, es gibt nicht, die sind nicht alle Chefs. Ne? Sonst wäre so niemand zu arbeiten, aber es gibt Arbeiter und es gibt also mal also Leute, die also organisieren und Leute, die dirigieren. Und daher in der Gemeinde Gottes ist es genauso dasselbe. Ja, ja, nochmal, Römer Kapitel 12, Vers 4 bis 5. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselben Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus. Römer 12, Vers 4 und 5. Ja, aber wir sind ein Leib in Christus. Ja, und das ist also, was also unterscheidet also unsere Organisation in den Gemeinden mit den Organisationen in dieser Welt. Ja. Wir sind ein Leib in Christus Jesus. Ja, schön. Gut, wir wollen jetzt also mal also ein Lied Nummer 204, aber in dem grünen Liederbuch, Lass mich das Ziel vor Augen bleiben. 204 in dem grünen Liederbuch. ja, wollen wir nicht auf das Ziel verlieren und immer vor Augen haben. Ja, ich möchte euch also mal jetzt die Zeit zum Bibellese und ich möchte Hebräer Kapitel 1, Vers 1 bis Kapitel 2, Vers 4 lesen. So, Entschuldigung, kann man da ein bisschen Licht machen? Ja, also ich lese noch Hebräer Kapitel 1, Vers 1 bis Kapitel 2, Vers 4. Nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Denn zu welchem Engel hat Gott jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und wiederum, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und wenn er den Erstgeborenen wieder einführt in die Welt, spricht er, und es sollen ihm alle Engel Gottes anbeten. Und ein Engel spricht er zwar, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen, aber von dem Sohn, Gott, dein Thron währt von Ewigkeit zu Ewigkeit und das Zepter der Gerechtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Du hast geliebt die Gerechtigkeit und gehasst die Ungerechtigkeit. Darum hat dich, o Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenhöhlen, wie keinen deinesgleichen. Und du, Herr, hast am Anfang die Erde gegründet, und die Himmel sind deine Hände Werk. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alle veralten wie ein Gewand, und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen. Wie ein Gewand werden sie gewechselt werden. Du aber bist derselbe, und deine Jahre werden nicht aufhören. Zu welchem Engel aber hat er jemals gesagt, setze dich zu meinen Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deine Füße mache? Sind sie nicht allesamt dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst, um derer Willen, die das Heil ererben sollen? Darum sollen wir desto mehr harten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Denn wenn das Wort fest war, das durch die Engel gesagt ist, und jede Übertretung und jede Ungehorsam den rechten Lohn empfängt, wie wollen wir entrinnen, wenn wir ein so großes Heil nicht harten, das seinen Anfang nahm, mit der Predigt des Herrn und bei uns bekräftigt wurde durch die, die es gehört haben. Und Gott hat dazu Zeugnis gegeben, durch Zeichen, Wunder und mancherlei mächtige Taten und durch die Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Amen. Ja. Ja, das Zeugnis hat er uns überlassen. Das wollen wir dann also wirklich da laut propagieren. Ja. Ja, bevor wir also die wichtigste Stunde, die Kinderstunde beginnt, da wollen wir noch ein Lied singen. Ja, am Osten. Nee. Ja, wollen wir das Lied Nummer in dem Blauen Liederbuch 121 Sprich, Herr, denn dein Diener hört. 171. Ja, das ist nicht so schön, wenn der Daniel nicht da ist, aber trotzdem, der Herr hört, auch wenn wir nicht so hundertprozentig singen. Ja. Ja, jetzt wollen wir dann also die Bibel lesen. Die Kinder verabschieden, vielleicht kannst du dann beten für die Kinder. Leandro, kannst du dann kommen? Und die Kinder, wenn ihr wollt, also mal also nach vorne kommen. Ja, die Geschichte heute, das ist die Hochzeit zu Kanaan. Ne? Ja, schön. Freut ihr euch?
Ja.
Ja.
Ja. Gut. Wir wollen dann beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir da sind. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass so viele Kinder da sind. Segnen du, Herr, diese Kinder und ihre Wachstum, ihre Entwicklung und lass einfach dein Wort in ihren Herz einfach dringen und dass es deinen Namen verherrlicht wird und dass sie, wenn sie erwachsen sind, alles, was sie gelernt haben, dass sie einfach erinnern können an dein Wort. Wir bitten durch Jesus. Amen.
Amen. Ja, eine schöne Stunde wünsche ich euch. Schön. Volker?
Genau. Vor der Predigt habe ich noch etwas mitgebracht. Liegt dort aus von unserem TTZ, habt ihr sicherlich von Daniel schon mal gehört. Manchmal hören Leute das und sagen, ja, das klingt irgendwie zu hoch, zu anspruchsvoll. Bei uns nutzen das hauptsächlich Leute, die relativ neu dabei sind. Und gerade im kommenden Semester haben wir bei uns in Nürnberg Kurse, die sehr gut auch für welche sind, die sagen, ich brauche erstmal eine Grundlage für den Glauben. Wir haben Einführung ins Neue Testament und Bibliologie. Wie wissen wir, dass wir diesem Wort tatsächlich vertrauen können? Das wird Daniel unterrichten. Ich unterrichte die Einführung ins Neue Testament. Und die Absicht dahinter ist, in Epheser 4, Vers 11 bis 13 steht, dass Gott Apostel, Propheten und Hirten und Lehrer gesetzt hat zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Und wir wollen einfach der Gemeinde helfen bei dieser Ausrüstung. Weil man hört immer Predigten, und ich weiß von mir, ich bin nicht im christlichen Elternhaus groß geworden. Und ich habe die verschiedenen Sachen gehört und manchmal fiel mir das schwer, wie passt das alles zusammen? Was ist das große Ganze? Ja, ich höre dieses und ich vertraue dem, aber einfach mal diesen Überblick und dieses Fundament zu bekommen. Und dazu soll TTZ dienen. Es ist wirklich nicht allzu anspruchsvoll. Wir haben es absichtlich so gemacht, dass der Inhalt ein gutes, solides Fundament gibt. Einzige Voraussetzung ist einmal, dass man bereit ist, das zu machen, dass man hier in einer unserer Gemeinden ist und wirklich bereit ist, Gottes Wort zu lernen. Und es wird immer ein Buch geben, das man dazu durchlesen soll, so rund 200 Seiten über ein Semester. Und dann, dass man am Ende eine Prüfung schreibt. Da haben alle dann wieder Angst davon, sagen, ja, Prüfung schreiben, ich habe schon so lange keine Prüfung mehr geschrieben und wenn, bin ich mal durchgefallen. Wir geben genau vorher an, sagen, hier sind die Fragen, aus denen wir die Fragen nehmen. Ihr dürft gerne vorher fragen, was die richtigen Antworten sind. Natürlich dann nicht mehr in der Prüfung, aber vorher. Ja, es soll einfach dazu dienen, dass man sagt, okay, ich habe wirklich gelernt, was sagt die Bibel im Neuen Testament? Oder wie weiß ich, dass die Bibel Gottes Wort ist? Anhand dieser zwei Kurse. Also wir haben diesen Flyer völlig neu überarbeitet, weil auch die Voraussetzungen, was erwartet wird, sich geändert haben. Aber deswegen, selbst wenn du es kanntest, nimm es dir gerne nochmal mit, lies es dir durch und überleg, wir fangen, wenn die Schule wieder anfängt, bei uns ist es, glaube ich, der 14. am Donnerstag ist es immer September wieder an, mit dem neuen Kurs. Ist noch Zeit, sich anzumelden. Deswegen haben wir hier auch zum Beispiel drin geschrieben, ich lese nur einen Absatz vor, dort steht, unabhängig davon, wie weit du im Glauben bist und wie der Herr dich in Zukunft gebrauchen will, bieten wir dir nebenberuflich eine theologische Ausbildung an, die einfach dieses Fundament gibt. Kostet 15 Euro den Kurs, also ist wirklich für das ganze Semester keine weiteren Nebenkosten. Es ist einfach nur quasi unsere Druckkosten, die wir haben, um das Material weiterzugeben. Also wenn es dich interessiert, wenn du Fragen hast, kannst du gerne mich im Anschluss noch fragen. Sonst Daniel kennt sich auch so aus, wenn er wieder zurück ist, könnt ihn gerne fragen. Aber wir legen das wirklich jedem ans Herz. Es ist absichtlich so gemacht, dass selbst wenn du sagst, ich bin neu dabei, kannst du gerne kommen, kannst dazu lernen. Wir erklären alles und wenn du sagst, ich komme nicht mit, ich verstehe es nicht, erklären wir es gerne, weil wenn du eine Frage hast, haben vermutlich andere das auch. Okay, danke.
Ja, es gibt also mal also die Flyer draußen, die sind hingelegt, ne? Kennt ihr dann? Also das sind also verschiedene Ortschaften, wo das gemacht wird, in Nürnberg, Erlangen, Eggental, also hier. Der neue Markt, ne? Also je nachdem, welche Themen angeboten werden. Ja. Dankeschön. Ja, jetzt wollen wir dann eine Zeit verbringen, dass wir mit dem Herrn reden. Und wir wollen beten. Und wir wissen also, der Herr redet noch mit den Menschen, noch heute. Ja. Jetzt ist das die Frage, haben wir also ein Ohr dafür? Verstehen wir, was er sagen möchte? Ja. Da steht also, was wir gelesen haben, also vorher in dem Hebräerbrief, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Und sein Wort redet noch zu uns. Haben wir dann also wirklich also die Ohren dafür, dass wir also mal also hinhören, was er uns eigentlich sagen möchte. da waren wir dann also mal also mit ihm also in diesen Zeit also auch austauschen und beten. Jeder ist dazu herzlich eingeladen zu beten, laut oder leise, je nachdem, wie ihr euch zumute ist. Aber ich habe also ein paar Anliegen an mir aufgeschrieben, die vielleicht mitnehmen können im Gebet. Ja, die Familie Beutsch, glaube ich, also die haben also mal ein Problem mit Krankheiten, ne? Im Neumarkt, dass wir also mal also für die Geschwister nochmal beten. Für Klaus, für seine Haushaltshilfe in Karlschreuth. Ja, für unsere Kinder und Jungschar, dass diese Arbeit gesegnet wird und dass also auch Mitarbeiter gefunden werden. Für die Familie Arnold, die unterwegs sind, also im Urlaub. Du hast mir gesagt, Helena, Andreas, also den Knieprobleme, also so ein junger Freund, der also mal also auch Knieprobleme hat. Und ich habe also mal also ein Anliegen, also mal also von Algerien, von Christoph. Ich glaube, einigen haben diesen also Anliegen schon bekommen, aber ich lese euch mal vor. Meine Schwester in Christus wird im kommenden September zum zweiten Mal vor Gericht stehen. Sie wurden vor mehreren Monaten angeklagt, eine von den Behörden geschlossene christliche Kirche für christliche Versammlungen genutzt zu haben. Beim ersten Mal wurde sie zu 2 Monaten Gefängnis auf Bewährung plus einer Geldstrafe verurteilt. Sie akzeptiert das Urteil des Richters nicht. Sie wird im kommenden September in Tizi Ouzou, also im Westen von Algerien, eine große Stadt im Zentralteil des Landes, erneut vor Gericht gestellt. Wir bitten Sie, brüderlich, für Ihren Freispruch zu beten und dass das erste Urteil aufgehoben wird. Ich muss also auch wissen, dass in Algerien alle Gemeinden, also evangelikalen Gemeinden, zugeschlossen wurden, dass nicht konform zu dem Gesetz des Islam ist und Gesetz des Landes. Und ja, die treffen sich also im Wald, die treffen sich also in den Wohnzimmern, die treffen sich also mal also im Untergrund. Und diese Schwester, ich weiß nicht, was sie gemacht hat, aber geht wieder vor Gericht. Da sollen wir dafür beten. Ja, ich beginne mit dem Gebet und werde schließen. Und wenn ihr Freude habt, also mit dem Herrn zu reden, könnt ihr auch laut beten und ja, oder leise. Der Herr weiß es, bevor wir schon angefangen haben, was wir im Herzen haben. Und ja, bitten wir dem Herrn. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir also mal also hier also eine offene Gemeinde haben, die offen für alle sind, dass niemand uns noch die Tür geschlossen hat. Ich danke dir, dass du für uns sorgst, dass wir dich haben, dass wir dich mitnehmen in unserem Herzen und dass du, so wie früher durch die Propheten geredet hat, du hast auch durch dein Wort auch zu uns gesprochen. Lass uns diesem Wort auch uns ermutigen, ja, ja, bei dir zu bleiben und wirklich dem Auftrag, den du uns gibst, also auch zu verstehen. Und dass wir nicht nur verstehen, sondern dass wir die ausführen. Ja, wir sind Menschen und manchmal haben wir Angst in dieser Welt, irgendwo was zu tun für dich. Aber wenn du mit uns bist, dann bekommen wir den Sieg, ja, ja, weil du wirklich da uns auch begleitest. Danke dafür. Und wir bitten dich auch für die Familie Boyd in Neumarkt, die also im Moment also viele kranke Mitglieder in der Familie haben, dass sie also mal also wieder gesund werden können. Dass sie also mit Freude und voller Kraft hat und Kraft auch diese 5-jährige Jubiläum auch vorbereiten können. Danke dafür für diese Geschwister. Wir sind eins in dir, in deinem Geist. Amen.
Weißt du, dass ich auch meine Knieprobleme habe? Ich bitte, dass es auch bald wieder weggeht. Das war ja nicht ganz so.
Amen. Ja, Jesus, ich danke dir, dass wir jede Zeit, wenn wir zu dir reden, dass du wirklich hörst. Ja, ja. Und die Leitung ist nie besetzt. Und wir können alles unseren Anliegen auch vor dir bringen, vor deinem Thron. Wir bringen dir auch diese Andreas, der also mal so Knieprobleme hat, der Freund von Helena. Aber wichtig ist, dass er wirklich die Probleme, die er regeln muss mit dir, dass er wirklich da dich finden. Du, Herr Jesus, der Erlöser. Du kannst also erlösen von dem Knieprobleme, aber du kannst auch erlösen für alle Probleme des Lebens. Und wir bitten dich auch für diesen Andreas. Und wir bitten auch, ja, wirklich in Demut, dass du uns eine Klavierspieler schenkst in dieser Gemeinde, dass wir wirklich mit Freude weiterhin dich loben und preisen und viele Lieder singen zu deiner Ehre. Amen. Ja. Ja, wir wollen also vor dem Predigt dem Lied Nummer 410 in den grünen Liederbuch und danach wird der Volke uns am Wort dienen. 410. Ich glaube, nach dem Predigt können wir dem vierten nochmal, das ist sehr wichtig. Der vierte Vers.
Als ich gebetet habe und überlegt habe, was kann ich heute Morgen weitergeben, lag es mir so auf dem Herzen, dass wir hören manchmal so viele Predigten, lesen Abschnitte und wir sehen stückweise. Und manchmal verlieren wir dabei das große Ganze aus den Augen. Und da möchte ich einfach heute ein bisschen helfen, nochmal das große Ganze vor Augen zu führen. Denn auch wenn wir mit anderen Leuten reden, die meisten sind nicht interessiert an irgendwelchen Detailfragen. Was glaubst du jetzt ganz besonders über wann Christus wiederkommt oder wie Taufe funktionieren soll und so weiter, sondern fragen sich, warum soll ich überhaupt Gott vertrauen? Und das habe ich ganz besonders festgestellt. Wir hatten in Nürnberg im Anfang des Sommers einen sogenannten Leben ist mehr Bus. Das ist einfach ein Bücherbus sozusagen, wo man zu einer Tasse Kaffee oder ein anderes Getränk einladen kann und dann sich hinsetzt mit den Leuten, die man einlädt und über den Glauben mit ihnen redet. Und immer wenn ich mit Leuten gesprochen habe, dann war das eben so zu sagen, okay, sagen wir, warum soll ich überhaupt diesem Gott vertrauen? Wie ist er? Und da hat es geholfen, einfach so ein vor Augen zu führen, in einer kurzen Zeit, die man da hat, zu sagen, okay, das ist, warum es sinnvoll ist zu glauben, Gott hat uns geschaffen, wie ist unsere Beziehung zu ihm und wie kann diese auch wieder hergestellt werden? Und ein Text, den ich dafür ausgesucht habe, ist ein Gleichnis, das Jesus erzählt in Lukas 20. Kannst, wenn du deine Bibel dabei hast, das gerne schon aufschlagen. Direkt vorher ist er gefragt worden, Jesus, in welcher Autorität tust du diese Sachen? Er hatte im Tempel verkündigt und die Leute, die dort eigentlich die Autorität hatten, die geistlichen Leiter, die haben ihn hinterfragt und gesagt, wieso machst du das? Wir haben dir das nicht erlaubt. Woher kommt das, dass du hier so predigst? Und er hat eine Rückfrage gestellt, das steht in den Versen 1 bis 8, zu sagen, ja, woher kam die Autorität von Johannes dem Täufer? Sagt mir, war das von Gott oder war es von den Menschen? Und sagt, ja, beides können wir nicht wirklich sagen. Wenn wir sagen von Gott, dann sagt er, ja, warum habt ihr das nicht geglaubt? Wenn wir sagen von den Menschen, dann sind alle böse auf uns, weil die denken, es ist von Gott. Also wissen wir nicht genau. Und er sagt, na, dann sage ich das auch nicht. Aber ich erzähle euch ein Gleichnis. Und das wollen wir betrachten und das fängt dann in Vers 9 an. Und ich lese das stückweise vor und sage dann immer jeweils ein bisschen was dazu. Also, Lukas Kapitel 20, Vers 9. Er, also Jesus, fing an, zu dem Volk dieses Gleichnis zu sagen. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und verpachtete ihn an Weingärtner und reiste für lange Zeit außer Landes. Und zur bestimmten Zeit sandte ein Knecht zu den Weingärtnern, damit sie ihm von der Frucht des Weinbergs geben. Die Weingärtner aber schlugen ihn und schickten ihn leer fort. Ja, wir sehen also hier zuerst die Weigerung der Knechte. Und er sagt hier, er erzählt ein Gleichnis. Und ein Gleichnis ist eine Veranschaulichung von einer geistlichen Wahrheit. Okay? Man darf die jetzt nicht in jedes Detail immer rücken und sagen, ja, genau dieses und jenes, sondern er will damit etwas veranschaulichen. Und er beginnt mit einem gängigen Bild, nämlich der Verpachtung eines Weinbergs an Verwalter. Nun, für uns ist das nicht so gängig, aber es war damals typisch, dass jemand halt Großgrundbesitzer sozusagen ist und sagt, hey, ich kann mich nicht um alles selber kümmern und bin auch nicht immer vor Ort, also verpachte ich das, ihr kümmert euch drum und bei der Ernte gebt ihr halt einen Prozentteil an den Eigentümer ab. Also die Verantwortung war klar, was die Verwalter tun sollte. Das Unerhörte an dieser Geschichte ist, dass die Verwalter sich weigerten, die eingeforderten Abgaben zu entrichten. Ja, er kommt dann später zur Erntezeit und sie weigern sich. Und sogar noch mehr, sie schlugen den Knecht, der kam, um das einzufordern und schickten ihn leer fort. Wie wird der Besitzer nun auf diesen Affront reagieren? Und das lesen wir dann schon im nächsten Abschnitt, Verse 11 bis 13. Und er, der Eigentümer, fuhr fort und sandte einen anderen Knecht. Sie aber schlugen auch den und behandelten ihn verächtlich und schickten ihn leer fort. Und er fuhr fort und sandte einen dritten. Sie aber verwundeten auch diesen und warfen ihn hinaus. Der Herr des Weinbergs aber sprach, was soll ich tun? Ich will meinen geliebten Sohn senden. Vielleicht, wenn sie diesen sehen, werden sie sich scheuen. Wir sehen hier die Geduld des Herrn. Es steht hier wiederholt, er fuhr fort, weitere Knechte zu senden. Ja, Er gab nicht auf und sagte, jetzt greife ich sie an, sondern stattdessen sagte er, ich schicke weitere, damit sie ihrer Verantwortung gerecht werden. Aber es wird nur noch schlimmer. In Vers 11 war es dann, sie aber schlugen auch den und behandelten ihn verächtlich und schickten ihn leer fort. Dieses Verächtliche ist, sie entehrten ihn. Wie genau das aussah, wissen wir nicht, aber sie haben ihn sichtbar gedemütigt. Ja. Und dann im Vers 12, er fuhr wieder fort, sandte einen dritten, sie aber verwundeten auch diesen und warfen ihn hinaus. Dieses Wort, sie verwundeten ihn, ist, woher wir das Wort haben, traumatisieren. Okay, also das ist, was im Griechischen da steht. Sie traumatisierten ihn, verwundeten ihn, schlugen ihn und schickten auch ihn wieder weg. Und langsam wird deutlich, worauf Jesus hier hinaus will. Der Herr des Weinbergs, er erzählt das nicht einfach nur, um irgendwie eine Geschichte zu erzählen, sondern seine Autorität war ja gerade hinterfragt worden. Wieso lehrst du hier? Okay? Und er sagt jetzt, okay, hier ist der Herr, der seine Knechte schickt mit einem Auftrag, aber die Verwalter, die jetzt hier arbeiten, die hören nicht auf die Autorität, hören nicht auf den Herrn. So ist der Herr des Weinbergs, ist Gott, und die Knechte sind seine Propheten. Und das wird auch immer wieder deutlich, wir haben auch in anderen Stellen in der Bibel immer wieder die Knechte, die Propheten. Also das war für die schon klar, dass er das meinte. Aber wie ist das, wenn man jetzt sagt, okay, was hat das jetzt mit uns zu tun? Dass es eben nicht nur einfach diese Geschichte bleibt, wo man sagt, naja, okay, irgendwie Weinberg und Verwalter und das ist jetzt nicht mein Lebensalltag. Er möchte damit auf Gottes Wirken mit uns Menschen eingehen. Gott hatte dem Menschen von Anfang an einen Auftrag gegeben. Ja, er hatte den Menschen geschaffen, und wenn ich mit Menschen rede, die jetzt völlig fernstehend sind, ja, in unserem Land, die meisten heutzutage glauben ja gar nicht, dass es einen Gott gibt, sondern dass sich alles irgendwie so entwickelt hat. Aber da erkläre ich ihnen immer und sage, alle von uns würden sagen, von nichts kommt nichts. Ja? Und es ist sinnvoll, dass es etwas geschaffen sein muss. Keiner schaut das Gebäude nebenan an und sagt, also als wir das gemacht haben von diesem Bus, der Bus stand zwischen zwei Kirchen, einer katholischen und einer evangelischen Kirche, mitten in Nürnberg. Und ich habe verwiesen auf die Kirche gegenüber und habe gesagt, okay, keiner von uns steht hier, schaut dieses Kirchengebäude an und sagt, ich tippe, dass dieses Gebäude so rund über 3 Millionen Jahren sich von selbst gebaut hat. Wenn alle sagen, nee, das ist verrückt. Da hatte jemand einen Plan für gehabt und hat das dann nach diesem Plan gebaut. Aber unsere Welt, unser Universum ist noch viel komplizierter als dieses Kirchengebäude. Ja? Und da sagst du mir, boom, paar Milliarden Jahre und das ist irgendwie von selbst entstanden. Ja? Das funktioniert einfach nicht. Das funktioniert bei nichts anderem, das hat auch bei dieser Welt nicht so funktioniert. Okay? So, dieser Schöpfer hat uns dann geschaffen und hat damit einen Auftrag verbunden. Ich meine, wenn du einen Arbeitgeber hättest, okay, der stellt dich an, aber gibt dir keine Dienstbeschreibung. Okay? Du kommst dann hin zur Arbeit, stellst dann eine Tasse Kaffee hin, setzt dich hin und sagst, ich weiß nicht, was ich tun soll, aber er soll mich gefälligst bezahlen, er hat mich ja angestellt. Ja? Aber so ist, wie viele Leute leben. Sie sagen, ich bin jetzt hier, und ich will das Leben genießen und denke nicht daran, dass ich vielleicht auch einen Auftrag habe. Aber Gott hat diesen Auftrag gegeben. Gleich am Anfang, er hat den Menschen geschaffen in seinem Ebenbild, dass sie die Erde an seiner Stadt verwalten, deswegen in seinem Ebenbild. Okay? Und dann im Garten, sie sollen ihn pflegen, sie sollen für diesen Garten sorgen, mit dieser einen Regel, die wir kennen, du sollst nicht essen von der Frucht des Baumes der Erkenntnis des Guten und Bösen. Aber auch daran hat sich der Mensch schon nicht gehalten. Dann hat er ihn aus diesem Garten verbannt und hat immer wieder neue Aufträge gegeben, zum Beispiel das Gesetz. Ja? Und auch dort haben die Leute nicht drauf gehört. Und dieses geht die ganze Zeit weiter, Und wir sehen, wie Gottes Jesu Verlangen auch danach ist, in einer Parallelstelle in Matthäus 23. Dort kam Jesus dann nach Jerusalem und er weinte über Jerusalem. Und ich lese kurz vor, wie seine Einstellung war, weil das stimmt überein mit diesem Verlangen hier, das der Herr hatte, zu sagen, er fuhr fort, Knechte zu senden. In Matthäus 23, Vers 37 sagt Jesus: Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen. Denn ich sage euch, ihr werdet von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gepriesen sei der da kommt im Namen des Herrn. Er sagte, ich habe euch ständig sammeln wollen. Ich bin ein Gott, der für euch sorgt, der sich um euch sorgt, aber ihr habt es nicht gewollt. Das heißt, Jesus erklärt hier zu sagen, ich habe euch eigentlich auch als Verwalter eingesetzt, aber ihr wolltet das, was der Eigentümer gesagt hat, nicht umsetzen. Der Mensch entschied sich, selbstbestimmt zu leben und Gottes Anweisung zu ignorieren. Schon im Garten Eden, ein Gebot war zu viel. Ja? Nee, halte ich mich nicht dran. Okay? Aber wie schaut es heute aus? Jesus hat gesagt, okay, man kann das ganze Alte Testament, die ganzen Erwartungen Gottes in einem Satz zusammenfassen, in zwei Geboten, im größten Gebot, nämlich, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzen Kraft, ganzen Verstand. Und dazu gehöre ich zweitens, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Nicht so kompliziert. Wer hat das eingehalten? Niemand von uns. Der Herr Jesus hat es getan, ja. Aber ja, sonst, das hält keiner ein. Und Gott sagt, okay, ich mache es einfach für euch. Ich sammle alles, was ich eigentlich von euch möchte, in diese kurze Zusammenfassung. Aber auch da weigern wir uns, dieses umzusetzen. Und wenn wir auch daran denken, zu sagen, wenn man ein Verwalter ist und Gott einen Auftrag gibt, dann kann ich den nicht einfach ignorieren und sagen, naja, ich mache einfach, was ich will oder kümmere mich nicht drum. Und die meisten Menschen müssen zugeben, ich habe gar nicht danach gefragt. Ich habe nicht gefragt, was möchte Gott, und schon gar nicht ihn zu lieben und auch den Nächsten zu lieben wie mich selbst. Vielleicht nett und freundlich zu sein, damit die auch nett und freundlich zu mir sind, soweit vielleicht schon noch, aber zu lieben wie mich selbst, das tun wir nicht. Und Gott hat die Menschen immer wieder daran erinnert. Wir haben 37 Bücher im Alten Testament. Das heißt, Gott hat immer wieder gesandt, und wenn er hier in dem Gleichnis sagt, er fuhr fort, seine Knechte zu senden, dann fuhr fort Propheten, aber auch andere, und immer wieder die Menschen daran zu erinnern, hier ist, was Gott von uns möchte. Aber sie sind nicht umgekehrt. Und so sagt er hier im Gleichnis, und wir haben es auch in der Bibellese vorhin schon in Hebräer 1, 1 und 2 gelesen, so sandte er zum Schluss seinen Sohn. Warum zum Schluss? Weil mehr nicht ging. Ja, das war, er hatte vorher Botschafter, Knechte geschickt, Propheten gesandt, aber sagte, jetzt will ich noch eine große Bitte tun und ich sende die höchste Autorität, die ich senden kann, nämlich meinen Sohn. Und das ist auch eine klare Ansage gegen alle, die behaupten, weitere Propheten danach zu haben. Jesus sagt hier, okay, wie wir in Hebräer 1, 1 hatten, Gott hat vielerlei, auf vielerlei Weise, zu vielerlei Zeiten durch die Propheten geredet. Nur zum Schluss durch seinen Sohn. Okay. Aber zum Beispiel im Islam, Zeugen Jehovas, andere Sekten, die sagen, ja, ja, aber das war alles gut und schön, aber danach kam jemand anders. Aber Gott hat hier eindeutig gesagt, nee, schau her, ich habe vorher Propheten gesandt, ich habe vorher Knechte hingeschickt, um euch daran zu erinnern, an eure Verantwortung. Ihr habt das abgelehnt. Und zum Schluss sende ich meinen Sohn. Okay? Das heißt, Christus ist tatsächlich die letzte und größte Offenbarung. Und wir lernen noch etwas über Gott. Er sandte diesen Sohn nicht einfach, um jetzt Abrechnung zu halten, um die Menschen zu bestrafen, sondern um die Welt zu retten. Denn wenn du Lukas 20 noch aufgeschlagen hast, ein Kapitel davor in Lukas 19 war diese Geschichte mit Zachäus, viele von euch kennen die, wo er auf den Baum geklettert ist, um Jesus zu sehen. Und er sagt zu ihm im letzten Vers, dieses Abschnitt, Lukas 19, Vers 10, Entschuldigung, nicht der letzte Vers von Lukas 19, Lukas 19, Vers 10, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das war seine Absicht. Viele haben heute ihre eigenen Vorstellungen und vielleicht hast du schon mal gehört, mein Gott würde das nie tun. Haben wir gehört? Mein Gott würde nie zulassen, dass Punkt, Punkt, Punkt passiert. Okay? Ich verstehe, woher sie kommen, aber der Gedanke dahinter ist, Gott soll so sein, wie ich ihn gerne hätte. Hatten sie im Alten Testament auch schon, aber sie haben es Götzen genannt. Ja? Es geht nicht darum, wie stelle ich mir Gott vor, sondern wie ist der wahre Gott? Okay? Und er hat sich offenbart. Und das heißt, wir müssen nicht raten. Aber wir dürfen auch verstehen, dass dieser Gott immer wieder Leute sandte, um uns zur Umkehr zu rufen und schlussendlich seinen Sohn gesandt hat, aber diesen Sohn auch nicht gesandt hat, um endlich uns zu bestrafen, sondern um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist seine Herzenseinstellung. Und was ist die Reaktion darauf? Wenn wir zurückkommen zu Lukas 20, da heißt es, Vers 14, und ich lese dann den ersten Teil von Vers 15. Als aber die Weingärtner ihn sahen, nämlich den Sohn, überlegten sie miteinander und sagten, dieser ist der Erbe, lasst uns ihn töten, dass das Erbe unser werde. Und als sie ihn aus dem Weinberg hinausgeworfen hatten, töteten sie ihn. Hier sehen wir die Ablehnung der Knechte. Sie werfen den Erben hinaus und töten ihn. Das Erstaunliche daran ist, das ist zu dem Zeitpunkt Prophetie. Guck mal, hier ist doch eindeutig, wie hat Jesus sich meistens selber genannt, als er mit den Menschen gesprochen hat? Der Sohn des Menschen. Ja, so hat er sich regelmäßig selber genannt. Ja, und bei der Taufe kam dann die Stimme aus dem Himmel, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Okay? So, und er erzählt jetzt dieses Gleichnis und sagte, der Eigentümer hat zum Schluss seinen Sohn gesandt und sie werfen ihn hinaus und töten ihn. Wir schauen schon mal ein kleines Stückchen weiter, denn in Vers 16 hören sie das dann. Als sie das hörten, Ende Vers 16, sprachen sie auf gar keinen Fall. Ja? So, er sagt dieses vor denen, die seine Autorität hinterfragt haben, vor den Schriftgelehrten, vor den Hohenpriestern, Pharisäern, diese ganze Gruppe. Okay? Und er sagt ihnen dieses Gleichnis und sagt, Gott kümmert sich um euch und er schickt immer wieder Propheten und jetzt schickt er sogar mich, seinen Sohn, ja? Aber ihr nehmt es nicht auf und ihr werdet ihn hinauswerfen und töten. Okay? Nun, wenn ich das absolut verhindern will, lass mich noch vorher vielleicht ein bisschen anders erklären. Okay? Wenn du mit irgendwem in einem Wettstreit bist oder ein Spiel spielst oder so, ja, du verrätst dem anderen ja nicht, was deine Absicht ist. Ja? Dann, das macht keinen Sinn. Aber hier sagt er, okay, pass auf, hier ist, was geschehen wird. Ihr werdet mich ablehnen, ihr werdet mich hinauswerfen und ihr werdet mich töten. Das Einfachste für sie wäre jetzt zu sagen, haha, das ist eigentlich, worauf er hinaus will, wir werden das verhindern. Okay? Aber sie hören dieses und im Endeffekt, wir wissen, wie es ausgeht, passiert genau dieses. Er sagt seinen Feinden voraus, was sie mit ihm tun würden. Heißt aber auch, Jesu Tod am Kreuz war kein tragischer Zufall, sondern Gottes gnädiger Plan. Er hat es vorausgesagt, ja, aber für dich ist es vielleicht so, ja klar, steht ja so durch die Bibel drin, aber den meisten Leuten ist das nicht klar. Ja, die meisten Leuten denken, ja, wenn Gott so liebend ist, wie kann er dann das seinem eigenen Sohn zulassen und was wird er dann mit mir machen? Aber sie verstehen nicht diese Absicht hier. Und deswegen erklärt Jesus dieses hier. Und Gott erklärt es durch die ganze Schrift hindurch. Wir hatten vorhin schon Bezug genommen auf den Sündenfall. Und direkt nach dem Sündenfall ist das erste Mal, wo Gott einen Retter ankündigt. Nämlich der Schlange gegenüber, wo er sagte in 1. Mose 3, Vers 15, der Nachkomme der Frau wird dich besiegen. Du wirst seine Ferse beißen, er aber wird dir den Kopf zermalmen. Okay. Und dann immer wieder diese Ankündigung, das heißt, von Anfang an hatte Gott diesen Plan. Und von Anfang an, nicht nur seitdem der Mensch gesündigt hat, sondern noch früher. Ich lese einmal ganz kurz, kannst es mit aufschlagen oder zuhören, Epheser 1, Verse 4 und 5. Da heißt es, wie Gott uns in ihm, das ist Christus, von dem ist vorher die Rede, also wie Gott uns in Christus auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Okay. Heißt, dieser Plan war nicht irgendwie im Nachhinein entstanden, dass er sagt, hier ist irgendwas schiefgegangen, die Menschen haben nicht so gehandelt, wie sie sollten, was mache ich jetzt bloß, sondern er wusste das seit Ewigkeiten und hat diesen Plan gehabt. Wie gesagt, viele verstehen diesen Plan nicht und fragen dann, wie kann Gott so etwas zulassen? Aber was Gott mit seinem Sohn tut, ist Gerechtigkeit und Gnade zu verbinden. Und das möchte ich euch einmal zeigen aus Römer 3. Und auch wenn du vielleicht sonst nicht alles nachschlägst, gebt ein bisschen Zeit dafür. Römer 3, wenn wir das lesen können, das möchte ich gerne zeigen. Römer 3, und damit wir den Zusammenhang haben, ich werde die Verse 21 bis 26 lesen. Römer 3, 21 bis 26. Dort heißt es, jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als ein Sühneort durch den Glauben an sein Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden, unter der Nachsicht Gottes, zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Okay. Hier ist eigentlich Gottes Problem. Gott ist absolut gerecht und heilig. Und er kann keine Ungerechtigkeit dulden. Okay. Das Problem ist, wir erreichen diesen Standard an Gerechtigkeit nicht. Wie er hier gesagt hat, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Alle haben Gott nicht von ganzem Herzen geliebt, den Nächsten nicht geliebt wie sich selbst. Okay. Wir vergleichen uns meistens mit den anderen Menschen und sagen, so schlimm bin ich ja auch nicht. Ich kann immer jemanden finden, der schlimmer ist als ich. Aber das ist nicht Gottes Maßstab. Ja, du kannst auch in keine Schule gehen und sagen, Herr Lehrer, Sie können mir keine 5 geben, weil es gibt immer noch Kinder, die sind noch schlechter als ich. Funktioniert nicht. Er sagt dir, ja, das mag ja sein, die kriegen dann eine 6. Aber du hast trotzdem nicht bestanden, weil du hast die Sachen nicht gelernt. Ja? Und Gott sagt, okay, ich bin absolut gerecht. Stell dir einen Richter vor, ja, und dir wird etwas gestohlen. Okay? Du bringst es vor Gericht, es ist alles belegt, auf Videokamera aufgenommen, die Belege sind eindeutig. Ja? Und der Angeklagte ist auch erwischt worden, steht dort vor Gericht und der Richter hört sich das alles an und sagt, ja, eigentlich Beweislage ist eindeutig, der hat von dir gestohlen, aber ich will mal nicht so sein. Der hatte bestimmt auch seine Gründe und hatte vielleicht eine schwierige Kindheit. Komm, sei nicht so. Halt Pech gehabt, dass er dich das von dir geklaut hat. Wir lassen ihn gehen ohne Strafe. Er darf die Sachen behalten. Und ich sage, was für ein Richter ist das? Das geht nicht. Ja? Und Gott kann nicht einfach drüber hinwegschauen und sagen, naja, die haben halt ein bisschen gelogen. Die haben sich selber mehr geliebt und die anderen einfach ignoriert. Aber gleichzeitig liebt uns Gott. Und er will uns nicht bestrafen. Das ist nicht seine Absicht. Sondern er sandte immer wieder, um diese Gemeinschaft mit den Menschen zu haben. Und deswegen steht hier in Vers 26, was wir gelesen haben in Römer 3, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Wie kann Gott gerecht sein und trotzdem sagen, du bist gerecht, wenn wir doch nicht immer gerecht waren? Man sagte, hier ist, wie es funktioniert. Die einzige Möglichkeit ist, dass die Gerechtigkeit von jemand anderem dir angerechnet wird. Und das ist, warum das Kreuz notwendig war. Weil Gott hat von Anfang an gesagt, viele von euch kennen die Geschichte, was wir erwähnt haben vom Sündenfall. Was hatte Gott gesagt? An dem Tag, an dem du von dem Baum essen wirst, der Erkenntnis des Guten und Bösen, was wird passieren? Du wirst gewiss sterben. Auch hier in Römer 3, in Römer 6. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Okay? Durch die ganze Schrift hindurch. Das heißt, diese Strafe, die Gottes Gesetz fordert, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder Gott ist absolut gerecht und bestraft uns mit dieser Strafe, oder Gott ist gerecht und bestraft jemand anderen dafür. Deswegen ist Christus am Kreuz gestorben. Weil Gott uns so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn sandte. Okay? Der hat diese deine und meine Schuld auf sich genommen. Und Gott kann jetzt sagen, ich bin absolut gerecht. Die Sünde ist bestraft. Aber du musst es nicht bezahlen, sondern Christus hat es für dich bezahlt. Das ist, was er ihnen veranschaulicht. Das war Gottes Plan von Anfang an. Das Tragische ist, dass sich die Knechte hier immer noch entscheiden, dieses Angebot von Gottes Gnade auszuschlagen. Ja, sie töteten ihn, warfen ihn hinaus und töteten ihn. Nun, du kannst einwenden, ja, das habe ich ja nicht gemacht. Ich war nicht da, ein paar von euch sind ein bisschen älter als ich, aber keiner von euch ist 2000 Jahre alt, keiner von euch war dabei gewesen. Ja? Ich habe das nicht gemacht. Jein. Also, ich weiß, dass du nicht 2000 Jahre alt bist und dabei gewesen bist. Dass es nicht deine Nägel waren. Aber wir lesen, viele kennen Jesaja 53 und eine Vorhersage auf Jesus Christus. Und dort heißt es, er ist um unserer Sünden willen gestorben. Okay? Das heißt, es lag nicht eigentlich daran, dass die hohen Priester ihn überliefert haben oder dass die Römer ihn gekreuzigt haben. Sondern der Plan bestand schon die ganze Zeit. Und der Plan war notwendig, nicht wegen dem, was die hohen Priester machen würden oder was die Römer machen würden, sondern weil Sünde da war. Und weil Gott absolut gerecht ist. Aber Gott uns trotzdem liebt und sagt, ich will dich rechtfertigen. Aber dazu muss jemand anders, der gerecht ist, diese Strafe bezahlen. Und deswegen ist Christus gekommen. Deswegen hat er seinen Sohn gesandt. Okay? Das ist Gottes Plan. Das ist sein Wirken. Und so können wir sagen, ja, Gott ist tatsächlich ein Gott, ein gnädiger Gott, ein barmherziger Gott, ein Gott voller Liebe. Nicht, weil er alles verhindert, was auf uns zukommen könnte, sondern weil er uns so sehr liebt, dass er sagt, ich gebe dir nicht die Strafe, die du verdient hast. Und er benutzt alle Umstände, um uns zu sich zu ziehen, diese Aufmerksamkeit zu bekommen und zu sagen, vertraue mir. Wenn jemand sich an dir schuldig macht, sei es, dass er dich beleidigt, sei es, dass er dir etwas körperlich antut, sei es, dass er dir Eigentum wegnimmt, unsere Tendenz ist, wir haben die Person weniger gern. Ja? Ist ja logisch. Die scheint ja irgendwie gegen mich zu sein. Okay? Gott hat nicht auf uns geschaut und gesagt, oh, die sind so lieb und nett, für die will ich was machen. Er hat auf uns geschaut durch seine Gerechtigkeit und Heiligkeit und hat gesagt, diese Menschen sind absolut verdorben. Die kümmern sich nicht um mich, sie ignorieren meine Gebote, sie brechen meine Gebote und sie haben meine Strafe, meinen gerechten Zorn verdient. Ich liebe sie nicht, weil sie so nett und freundlich sind, sondern ich liebe sie, weil ich Liebe bin. Wir können nur aus uns herausgeben, was in uns drin ist. Ja? Auch wenn du noch so ein großes Herz hast, du kannst niemandem eine Million geben, wenn du keine Million hast. Und du kannst nicht lieben, wenn du keine Liebe hast. Okay? Bei Gott ist Liebe nicht kreiert durch etwas, was attraktiv war, sondern seine Liebe war innewohnend in ihm. Okay? Lass mich das nochmal veranschaulichen. Okay? Manche Leute sagen, ich liebe Schokolade. Okay? Bei dieser Aussage ist es nicht, dass du das Beste für die Schokolade willst. Korrekt? Du willst sie essen. Du willst sie konsumieren für dich selbst. Du bist nicht daran interessiert zu sagen, was möchte die Schokolade gerne? Und so verstehen wir häufig Liebe. Liebe bedeutet, ich bekomme etwas, was mir gefällt. Das ist nicht, was die Bibel mit Liebe meint. Liebe in der Schrift ist immer, ich suche das Beste für den anderen. Und das ist unser Gott der Liebe. Er hat uns nicht geschaffen, damit er etwas bekommt oder damit er uns konsumieren kann, damit er von uns Lob bekommt und sagt, ha, das gefällt mir. Sondern er ist Liebe und er will das Beste für uns. Und selbst als wir gesündigt haben, selbst als wir weggegangen sind, selbst als wir gesagt haben, du weißt was, ich lebe mein eigenes Leben, ist er uns nachgegangen. Hat immer wieder erinnert. Und er fuhr fort, ja, Menschen zu senden. Vielleicht in deinem Leben. Fuhr fort, dich zu erinnern. Menschen in dein Leben zu bringen, die dich an diese Botschaft erinnert haben. Kontakte herzustellen. Sein Wort zu dir sprechen zu lassen. Okay. So ist, wie Gott ist. Aber nun haben sie ihn hinausgeworfen und den Sohn getötet. Und dann heißt es wieder zurück in Lukas 20, Ende Vers 15, was wird nun der Herr des Weinbergs ihnen tun? Vers 16, er wird kommen und diese Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Als sie aber das hörten, sprachen sie, auf keinen Fall. Er aber, also Jesus, sah sie an und sprach, was ist denn das, was geschrieben steht? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Jeder, der auf jenen Stein fällt, wird zerschmettert werden. Auf wen er aber fallen wird, den wird er zermalmen. Und die hohen Priester und die Schriftgelehrten suchten zu dieser Stunde die Hände an ihn zu legen und sie fürchteten das Volk, denn sie erkannten, dass er dieses Gleichnis auf sie hin gesagt hatte. Also er fragt ihr, okay, was wird jetzt passieren? Was wird Gottes Reaktion sein? Und Jesus kündigt an, dass die bisherigen Verwalter, nämlich diese hohen Priester, die Schriftgelehrten, abgesetzt werden. Und die Schriftgelehrten, wir haben es gelesen, Vers 19, sie erkannten, dass er das über sie gesagt hatte. Ja, und das wollten sie auf jeden Fall verhindern, Vers 16, auf keinen Fall. Und wir hatten dann gelesen, Vers 17, er sah sie an, Jesus schaut ihnen in die Augen und sagt, ja, was ist dann, und er zitiert Psalm 118, Vers 22, den Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworfen und es ist etwas Wunderbares in euren Augen. Okay. Er sagte, okay, was ist damit? Wie ist das zu verstehen? Und er sagte, ich werde genau dieses erfüllen. Ihr seid diese Bauleute. Ihr solltet eigentlich ein Gotteshaus bauen, ihr solltet Verwalter sein. Aber ihr habt gesagt, nee, diesen Sohn, diesen Eckstein, den wollen wir nicht haben, raus damit. Und aus diesem baut Gott etwas Neues. Und später im Neuen Testament wird das wieder aufgegriffen und gesagt, es wird etwas gebaut auf diesen Eckstein. Und das ist die Gemeinde. Aufgebaut auf dem Fundament der Apostel und dem Eckstein, welcher Jesus Christus ist. So, Jesus sagt ihnen dieses hier voraus und erfüllt es dann auch. Und er erzählt dieses Gleichnis. Ja, es war auf die Schriftgelehrten gemünzt. Aber ich glaube, die Anwendung geht darüber hinaus. Weil es sagt dann auch hier, Vers 18, jeder, der auf jenen Stein fällt, wird zerschmettert werden. Auf wen er aber fallen wird, wird er zermalmen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich falle auf ihn, werf mich sozusagen auf ihn, dafür muss ich erstmal zerbrochen werden. Aber das ist ein Unterschied hier. Erst denken wir, naja, da kommt ja irgendwie das Gleiche drauf, ob ich drauf falle oder er auf mich drauf fällt, was ist der Unterschied? In diesem Bild ist es ein großer Unterschied. Entweder unser Stolz wird zerbrochen und ich werfe mich auf ihn und werde aufgebaut nach 1. Petrus 2 als lebendiger Stein, aufgebaut auf den Eckstein, auf Christus und hinwachsen zu einem heiligen Tempel. Kannst du nachlesen, 1. Petrus 2, Verse 4 bis 6. Oder aber er wird uns zermalmen, er fällt auf uns und wir werden zermalmt. Und dieses Wort für zermalmen kommt damals aus der Getreideernte. Und was gemeint ist, ist, wenn sie das Getreide eingebracht haben, sind sie mit einem Dreschschlitten, also einfach großem Gewicht, über dieses Getreide rüber und haben dann, nachdem das damit die Getreidekörner getrennt waren von dem Spreu, haben sie es in die Luft geworfen, die Körner sind wieder runtergefallen und der Spreu wurde vom Wind fortgeweht. So haben sie das getrennt damals. Und da wird das immer wieder gebraucht. Sagte, also dieses Zermalmen ist ein Teil des Gerichtes, wo das, was wirklich Frucht ist, das bleibt, aber alles andere wird hinfortgefegt. Okay. Das heißt also, jeder, nicht nur damals, sondern jeder, entweder fällt auf Christus, fällt zu ihm hin und erkennt seine Schuld vor ihm und nimmt seine Vergebung an. Oder aber wird von ihm in der Zukunft gerichtet werden. Deswegen ist die Frage an uns, habe ich Jesu Autorität akzeptiert oder lehne auch ich sie ab? Die Schrift warnt ausdrücklich, Johannes 3,36, wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer nicht glaubt, wird gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Sohn Gottes. Okay. Nun, der Glaube, darauf muss ich noch kurz eingehen, weil der wird häufig heutzutage missverstanden. Viele meinen mit Glaube ein Fürwahrhalten. Ja? Ich glaube, er hat gelebt, ich glaube, er ist gekreuzigt worden, ich glaube, er ist auferstanden. Aber das sind irgendwie historische Tatsachen, das ist irgendwann geschehen. Das ist nicht, was gemeint ist, sondern ein Vertrauen in Christus, dass nur er mich zum Vater bringen kann. Die Schriftgelehrten damals, die haben ihn gesehen. Die haben auch geglaubt, dass er gelebt hat. Die haben auch geglaubt, dass er gekreuzigt ist. Okay? Aber es ist sie haben nicht in ihn vertraut als ihren Retter. Okay? Und da ist der entscheidende Unterschied. Ja, wir müssen in ihn vertrauen. Jesus hat behauptet, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und wir haben die Begründung dafür gesehen. Die Begründung ist zu sagen, wir haben seine Anweisung ignoriert. Deswegen sind wir getrennt von Gott. Und Gott hat immer wieder dazu aufgefordert, umzukehren zu ihm. Menschen haben das abgelehnt. Und zum Schluss hat er seinen Sohn gesandt. Dieser Sohn hat die Bezahlung, die wir eigentlich schuldig waren, auf sich genommen und hat angeboten, wer ihm vertraut, dass er das für uns bezahlt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Die Frage an uns ist also, haben wir das angenommen? Haben wir unser Vertrauen in Jesus Christus gesetzt, dass er unser Retter ist? Dass nicht nur einfach, ja, ich glaube, der hat gelebt und ich kann da ein paar gute Prinzipien für mein Leben entnehmen, sondern er ist mein Retter. Und dann, wenn du das geglaubt hast, hast du das anderen erklärt. Weil für viele ist die Bibel unverständlich. Zum Großteil, weil sie es nie ganz gelesen haben, aber eben auch, weil sie diesen Zusammenhang nicht verstehen. Aber wenn man dieses versteht, wie Jesus das in diesem Gleichnis erklärt hat, sagen, wir sind nicht hier, einfach zu tun und zu lassen, was wir wollen, sondern Gott hat uns geschaffen und er hat uns einen Auftrag gegeben. In unserer Gesellschaft ist häufig das oberste Ziel, dass wir das Leben genießen können, dass wir einfach eigenständig, selbstständig sind, uns selber erfüllen können, ja, das irgendwie als oberste Prämisse. Ich vergleiche das häufig mit einer Eisenbahn. Ja, diese Eisenbahn, ich bin es leid, fremdbestimmt zu sein. Immer soll ich auf dieser Schiene bleiben. Ich finde das völlig bescheuert. Immer leiten andere mich und sagen hierhin und die stellen auch noch die Weichen für mich. Ich will selbstständig sein. Und ich springe jetzt mal von den Schienen runter und fahre hier auf die Wiese. Was passiert? Bleibt auf der Wiese stecken, weil dazu ist es nicht gemacht. Das Gleiche ist wahr mit uns Menschen. Gott hat uns geschaffen und er weiß, wie wir am besten funktionieren. Aber wir wollen gerne runter von den Schienen. Wir wollen unser eigenes Leben leben. Und Gott sagt, es wird nicht funktionieren. Kehre um, sehe ein, ich habe zu viel eigenständig gemacht in Unabhängigkeit von Gott, statt in Abhängigkeit von ihm. Und er hat die Schuld auf sich genommen, er wird uns retten und er zeigt uns dann, wie wir wirklich ein erfülltes Leben haben können. Mit der Absicht, die Gott uns gegeben hat, hat immer wieder Boten gesandt, Leute haben es ignoriert. Und dann sagt er, okay, das größte Angebot, was ich machen kann, ist, ich komme selber in Form meines Sohnes, nehme die Schuld auf mich und biete es an und sage, okay, hier ist das Angebot. Alle Schuld, die wir je angesammelt haben, ich vergebe sie, wenn ihr annehmt, ja, ich habe mich schuldig gemacht, Christus ist für meine Schuld gestorben und ich vertraue auf ihn. Ja? Hast du das getan? Und können wir das dann so auch anderen weitergeben, dass sie verstehen, warum ist dieser Glaube so wichtig? Warum kann ich nicht glauben, was ich will? Weil der Glaube ist abhängig vom Objekt. Ja? Du kannst mit 100%iger Überzeugung glauben, dass dieser Ventilator dich nach Australien fliegt. Ja? Stellst dich davor, stellst den Ventilator an und du fliegst nach Australien. Unabhängig davon, wie groß dein Glaube ist, es wird nicht funktionieren. Und das Problem ist nicht dein Glaube, sondern das Objekt deines Glaubens. Mit dem Flugzeug könnte das funktionieren, mit dem Ventilator nicht. Der einzige Weg, das ist, was Jesus sagt, zum Vater ist durch ihn. Wir können in andere Objekte vertrauen. Unsere Gerechtigkeit, unsere Taufe, unsere Kirchenmitgliedschaft, unsere Bibellese, unsere Gemeindemitgliedschaft, unsere guten Werke, unsere sonst was. Jesus hat gesagt, das funktioniert nicht. Weil nur er Gottes Gerechtigkeit erfüllt hat. Und wir brauchen diese Gerechtigkeit. Gott kann nicht einfach ein Auge zudrücken, weil er gerecht und heilig ist. Aber er hat einen Ausweg gegeben, aber wir müssen dem vertrauen. Hast du das getan? Und dann hast du das anderen erklärt, damit auch sie verstehen, warum ist das so wichtig? Warum ist das nicht einfach, als Freizeitbeschäftigung, du gehst in die Gemeinde und ich gehe halt, weiß nicht, was auch immer sie gerne machen, fischen, laufen, Urlaub machen, wer weiß wo. Ja? Warum brauchen wir Christus? Und er hat es selber erklärt. Wenn du sagst, die Verbindung passt bei mir noch nicht, da fehlt noch was. Ich bin gerne bereit, auch auf Fragen einzugehen nach dem Gottesdienst. Werde jetzt beten, werden wir noch ein Lied singen. Und wenn du aber sagst, also entweder ich habe schon geglaubt, aber hier ist Fragen, die mir Leute stellen, ich kann die immer nicht beantworten, kann ich gerne helfen. Oder wenn du sagst, Bisher waren das für mich einzelne Geschichten, aber jetzt habe ich zum ersten Mal verstanden, was das große Ganze ist, und ich brauche diesen Retter. Kann ich auch gerne mit dir reden, oder kannst warten, bis Daniel zurück ist, mit ihm reden, wenn du einfach dort die Verbindung hast. Kommt nicht darauf an, wer der Knecht ist, wer die Botschaft überbringt, sondern dass wir Christus vertrauen. Okay? Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns so sehr geliebt hast. Und wir müssen zugeben, dass wir so häufig deine Botschaft ignoriert haben, wie dieser Verwalter hier, wie dieser Weingärtner. Du hast zu uns gesprochen durch dein Wort, und wir wollten lieber unsere eigene Sache machen. Danke, dass du deinen Sohn gesandt hast, um uns zu vergeben. Und Herr, ich bete, dass ihr das bei allen Details des Lebens, bei allen Fragestellungen, bei allen gesundheitlichen, familiären, finanziellen Schwierigkeiten, die es auch geben mag, nicht aus dem Auge verlieren, dass du einen Plan hast und dass du uns bei dir haben möchtest für alle Ewigkeit und dass du alles dafür getan hast, damit das möglich ist, wenn wir Christus vertrauen. Herr, und dass du uns, die wir deine Kinder sind, gebrauchst, um dieses auch anderen zu vermitteln. Und wenn jemand hier ist und das noch nicht selber angenommen hat, Herr, ich bete, dass du überführst, dass du im Herzen wirkst, dass sie sehen, Gott ist gerecht, mich zu richten, wenn ich diese große Geduld und Barmherzigkeit nicht annehme. Danke, Herr, für dein Wort. Danke, dass du erklärst, was deine Absicht ist, was dir wirklich wichtig ist. Und ich bete, hilf uns, dass wir danach auch leben und dass wir uns so auch von dir gebrauchen lassen. In Jesu Namen.
Ja, danke schön, Volker. Ja, Jesus ist Zentrum, ist das Zentrum. Ja, da steht, ich bin der gute Hirte,